Allgäu-Hit. Der Allgäu-Hit-Kaffeeklatsch. Präsentiert von Rapunzel Heldenkaffee aus Legau. Dein Held am Morgen. Menschen und Geschichten aus dem Allgäu. Live mit Bernie Krause.
Und er freut sich heute, über etwas Kulinarisches auch reden zu können, denn wir haben Pilzexperten und Berater Rainer Konefka aus Kempten zu Gast. Rainer, grüß dich, schönen guten Morgen.
Grüß dich auch.
Ich habe gerade gesagt Berater, aber eigentlich bist du Sachverständiger oder wie nennt sich das?
Also ich bin auch Pilzberater, das war meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Bin jetzt aber auch Pilzsachverständiger. Das hat den riesigen Vorteil, dass man zentral von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie gelistet ist und vor allen Dingen, wenn du jetzt in irgendeiner Stadt bist, dann ein paar Pilze findest und du sagst, oh, das wäre gut, wenn ein Fachmann drüber gucken kann, einfach ins Internet gehen, Pilzsachverständiger eingeben, deswegen ist der ein bisschen sperrige Name vielleicht doch ganz gut, dann kommt man automatisch auf die Seite von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und dann ist in jeder Stadt, es gibt ungefähr 600 Pilzsachverständige in Deutschland, dann kannst du dann den nächstliegenden Fachmann anrufen und fragen, ob er mal auf die Pilze gucken kann.
Super, wir werden eine ganze Stunde mit dir drüber reden, über Pilze, über ganz, ganz viel. Wir freuen uns drauf. Schön, dass du da bist.
Gerne, danke.
Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von Rapunzel Naturkost, dem Bio-Pionier aus Legau. Kaffeeklatsch trifft Kaffeekompetenz. Besucht unsere Schaurösterei in Legau und erlebt, wie aus Kaffee Heldenkaffee wird. Rapunzel, wir machen Bio aus Liebe seit 1974.
Der Start in die neue Woche, das ist der Montag hier bei Radio Allgäu Hit. Wir sind mittendrin im Allgäu Hit Kaffeeklatsch. Rainer Konefka aus Kempten bei uns zu Gast, Pilzberater, Pilzsachverständiger. Rainer, vorweg gleich mal die Frage, woher kommt bei dir die Leidenschaft, gerade für Pilzsammeln?
Erstmal glaube ich, es gibt ja so ein Jäger- und Sammler-Gen. Ich glaube, ich habe das Sammler-Gen. Die zweite Sache ist, bis ich 19 war, habe ich mich gar nicht für Pilze interessiert. Dann habe ich aber mal welche gefunden. Und damals wusste ich noch nicht, dass es Pilzsachverständige gibt. Und dann bin ich losgefahren zu einer Apotheke. Die meinten, ja, wir haben zwar die Werbung, aber keine Ahnung von Pilzen. Dann haben sie mich zum Forstamt geschickt, das Forstamt zum Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt. Und als ich später dann meine Ente aufgemacht habe, mein Wagen halt, war der ganze Korb voll Matsch. Der war denn hin und da habe ich gesagt, das passiert dir nie wieder. Und eigentlich habe ich aus Trotz angefangen mit den Pilzen, damit mir das nicht mehr passiert. Ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es passt.
Okay, das heißt durch Sammeln, Experte, Sachverständiger geworden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viel kennt man denn Pilze? Wie viel kennst du?
Also erstmal ganz kurz davor, man geht nicht in den Wald, um Pilzsachverständiger zu werden, sondern weil die Leidenschaft da ist. Und nachher gibt es so eine Art Zwangsläufigkeit. Es mag Leute geben, die auch sich hinsetzen, büffeln und versuchen, so schnell wie möglich den Pilzsachverständigen irgendwie runterzuspulen. Aber es ergibt sich nachher einfach so, dass man sagt halt, jetzt weißt du so viel, möchtest auch ein bisschen was erzählen und anderen Leuten zur Seite stehen und dann entsteht das fast automatisch. Wie viele Pilze gibt es? Man sagt ungefähr, es gibt 10.000 Großpilze, das hört sich erstmal ganz, ganz, ganz viel an. Großpilze sind erstmal alles, was wir sehen können. Es gibt ja ganz viele Pilzarten, die wir gar nicht wahrnehmen können. Das heißt also, da ist der Schimmel auf dem Brot genauso dabei wie der auf dem Käse. Das heißt, wir streichen nochmal 5.000 weg, dann sind wir bei 5.000 ungefähr. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ganz viele Pilze falsch benannt sind, doppelt benannt werden oder falsch eingeordnet werden oder immer noch in Streit sind, gehen wir nochmal runter auf 3.500 haben wir denn nur noch. Also das sind jetzt geschätzte Werte, muss man dazu sagen. Als Pilzsachverständiger ich war ja erst Pilzberater, muss man 150 kennen, dann habe ich ein paar Jährchen drauf. Zusätzlich nochmal den Pilzsachverständigen gemacht. Ich kenne ungefähr 300. Das hört sich doch nicht schlecht an, oder?
Das ist eine Zahl.
Aber jetzt kommt das Aber dazu. Bitte bedenken, 3.200 nach meiner Rechnung kenne ich nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig halt, dass man einfach auch, wenn man verhältnismäßig gut im Stoff ist, dass man auch ein bisschen demütig ist und sagt, den kenne ich nicht. Ja, es könnte der und der sein. Soweit kann ich ihn bestimmen, aber mit nach Hause nehmen und essen werde ich ihn trotzdem nicht. Und das muss nicht nur der Pilzsachverständige, sondern natürlich auch der Einstecker machen.
Jetzt würde ich mit zwei glänzen. Fliegenpilz, Steinpilz. Also Das sind wenigstens mal zwei, die ich kenne. Habe ich da auch einen giftigen bei genannt?
Ja, der Fliegenpilz.
Ah, okay. Reden wir später auf jeden Fall weiter drüber, über die giftigen und die ungiftigen Pilze. Ich esse ja gerne Pilze. Champignons, Pfifferlinge, eigentlich alles lecker. Hast du Favoriten?
Ja, also erstmal die Mischung macht's, muss man dazu sagen. Halt, man könnte jetzt natürlich sagen, oh, Steinpilz ist toll. Der Steinpilz schmeckt aber am besten nach Steinpilz, wenn er kombiniert wird mit dem Flockenstiegen-Hexenröhrling. Das heißt, man kann kein Steinpilzgericht so geschmackvoll hinbekommen mit nur Steinpilzen. Das muss man wissen. Oder wenn man einige Pilze kombiniert, sind das hervorragenden Aromaträger, Geschmacksträger halt, mit dem muss man aber spielen können und wollen.
Okay, weißt du noch, welche Pilze du zuerst gefunden hast?
Ja, das ist der Rotfußröhrling. Übrigens nicht so wahnsinnig lecker, aber den konnte ich damals ganz gut unterscheiden und den gab es verhältnismäßig häufig.
Okay, wir reden gleich weiter im Allgäu-Hit Kaffeeklatsch über ganz, ganz viel mehr über Pilze und natürlich auch über die Grundausstattung eines Pilzsammlers. Und da bin ich gespannt drauf, was du uns da mitgebracht hast. Rainer Konefka bei uns zu Gast, Pilzberater, Sachverständiger. Rainer, ich stelle mir gerade die ganze Zeit vor, du hast, ich darf es verraten, einen Korb mitgebracht. So stelle ich mir den typischen Pilzsammler vor. Aber was braucht man sonst noch, um Pilze sammeln zu gehen?
Also der Korb ist wirklich nicht nur so, dass das stilistisch passt, sondern ist wirklich sehr, sehr wichtig. Pilze haben ungefähr genauso viel Eiweiß wie Fische. Stell dir mal vor, du würdest einen Fisch auf dem Markt kaufen morgens, sonniger, praller Tag, legst ihn in die Plastiktasche rein, trägst die ganze Zeit mit dir rum. Zusätzlich kommt er nachher ins Auto, dann wirst du den Fisch auf keinen Fall mehr essen. Bei den Pilzen sind die meisten Leute schmerzbefreit. Dabei muss man sagen, der Pilz ist ja viel steifer als ein oller Fisch. Das heißt, jedes Mal, wenn der Pilz anschlägt, geht eine Eiweißzelle kaputt. Bei dem Fisch wird das weniger geschehen. Deswegen ist die Lagerung in einem Pilzkorb, dass der schön luftig ist, ist eine wichtige Sache halt. Und Plastiktüten sind wirklich, also 2/3 aller Pilzvergiftungen sind sekundäre Pilzvergiftungen, das heißt Eiweißvergiftungen, die in Krankenhäuser eingeliefert werden.
Jetzt habe ich ein bisschen reingeschaut. Ich habe auch Kaninchendraht drin gesehen. Was machst du damit beim Pilzsammeln?
Also das ist so ein bisschen Pilz-Ikebana. Das heißt, ich stecke die immer rein in den Kaninchendraht. Und es ist so, dass somit die Lamellen immer unten sind. Und das heißt, der jeweilige nächste Pilz wird reingesteckt. Das heißt, beim Laufen ist der Pilz erstmal A fest, B, er reinigt sich und der Dreck fällt von dem einen nicht in die Lamellen von dem anderen rein, sondern immer nach unten. Das heißt, also man hat 5 Minuten mehr beim Anfang, aber nachher 10 Minuten beim Putzen gespart und man hat viel weniger Pilze, die man wegschmeißen muss.
Bücher hast du auch noch dabei, auch ganz wichtig.
Ja, ganz wichtig für Leute, die auch mehrere Pilze kennenlernen wollen. Meine dringende Empfehlung ist, kauft euch 2 Bücher, 1 fotografiert und 1 gemalt. Da kann man mich anders, einmal sieht man beim Fotografierten mehr die Umgebung und bei den Gemalten können ganz bestimmte Merkmale besonders herausgehoben werden. Keines dieser Bücher sollte deutlich unter 1000 Pilze haben. Das heißt also, alles, was da drunter ist, ist höchst gefährlich, weil man sonst nur eine Auswahl hat und dann findet man dummerweise den, der da in dem Buch nicht drin ist.
Jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen, wenn ich jetzt als Pilzsammler unterwegs bin, also ich jetzt als Nicht-Pilzsammler, ich sehe einen Pilz, reiße ich den einfach raus oder gibt es da auch ein Werkzeug für?
Also rausreißen ist erstmal egal wie nicht gut. Es gibt eine kleine Story dazu. Ich versuche sie ganz kurz zu fassen. Die Schweizer sind ja immer so ordentlich. Die haben versucht, diese banale Frage mal wissenschaftlich zu klären, haben ein Waldstück kartiert in 2 gleiche Hälften und haben 7 Jahre lang, warum 7 Jahre weiß ich nicht, aber 7 Jahre lang Buch geführt und in dem einen nur herausgedreht und dem anderen nur abgeschnitten. Erstaunlicherweise gibt es keinen Unterschied. Wie man sollte man es gar nicht glauben. Es ist so, bei dem Abschneiden verbleibt ja ein Stück Stiel drüber und je länger der Stiel ist, desto mehr kann der vergammeln und giftige Stoffwechselprodukte können in den Pilz eindringen. Deswegen, wenn man abschneidet, sehr tief unten. Wenn man ihn rausreißt, könnte das gleiche Problem sein, das Myzel, also der eigentliche Pilz, ist licht- und feuchtigkeitsabhängig, also lichtempfindlich und braucht Feuchtigkeit, deswegen muss man das kleine Löchlein wieder zumachen.
Jetzt die einfache Frage, ich würde sagen, ich gehe in den Wald zum Pilze sammeln, aber ich vermute, es gibt nicht nur im Wald Pilze.
Es ist sogar, also wenn wir in der klassischen Pilzzeit gehen, also alles, was sich um den Herbst herum, Spätsommer, Herbst geht, dann ist der Wald schon die beste Möglichkeit. Im Winter sind meistens Gebiete interessant, wo weichere Hölzer, Weichhölzer stehen halt, abgesehen von Buchen halt, die sind nochmal interessant für den Austernseitling. Dann geht man über Sumpf und solche Gebiete halt, also Auwaldgebiete, dann später eher in Parks, dann in Waldrändern, erst Laubwaldränder, dann kann man in den Laubwald später reingehen. Und ganz in die klassischen Zeit ist eigentlich der Nadelwald. Also das heißt, eigentlich haben wir vom Stadtpark bis Schrebergarten Sportplätze, Spielplätze, alles dabei.
Du hast mich überrascht, du hast gesagt, auch auf Sportplätzen, ich bin seit 32 Jahren als Trainer unterwegs, ich habe auf einem Sportplatz noch nie einen Pilz gefunden. Wo findet man den?
Also das sollten erstmal, ich gehe regelmäßig auf Sportplätze, nicht weil ich so sportlich bin, sondern weil ich nach Pilzen gucke. Das sind aber Pilze, die für Einsteiger oft nicht geeignet sind, beziehungsweise die Pilze schon, aber die haben oft giftige Doppelgänger. Wer den gepanzerten Rasling ganz hundertprozentig erkennen kann, wird sich riesig darüber freuen. Den Nelkenschwindling kann man da finden, den Mehlriesling. Das sind alles Pilze, die hauptsächlich Spielplätze, Sportplätze und was Vergleichbares, Parks, gerne mögen.
Wir haben einiges gelernt. Gleich reden wir weiter mit Rainer Konefka aus Kempten, dem Pilz-Sachbearbeiter und auch Berater. Habe ich Sachberater gesagt? Sachverständiger.
Ja, genau.
Genau, gleich gibt's mehr hier bei uns.
Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch, präsentiert von Rapunzel Heldenkaffee aus Legau. Dein Held am Morgen. Menschen und Geschichten aus dem Allgäu. Live mit Bernie Krause.
Und bei mir im Studio ist immer noch der Rainer Konefka aus Kempten. Wir haben in der letzten halben Stunde schon viel über Pilze erfahren. Rainer, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe irgendwo mal gelesen, 95% der gesammelten Pilze, die man sammelt, kann man, wenn man sie roh isst, sich Vergiftungen zuziehen. Ist das wirklich so?
Jo, so ist es. Das ist aber auch nicht so untypisch. Bei Gemüse gibt's das auch. Zum Beispiel Bohnen sind roh gegessen, auch giftig. Also nicht so außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist die hohe Anzahl prozentual. Also 95-98% der Speisepilze sind roh giftig. Und zwar einige mit Magen-Darm-Giften, aber teilweise andere auch wirklich schwer, mit schweren Vergiftungen. Es ist so, dass Pilze, die dazu gezählt werden, die haben hitzeinstabile Gifte und durch die Wärmezufuhr zerbrechen diese Eiweißverbindungen halt und die Gifte sind somit nicht mehr wirksam. Einige kleine Ausnahmen gibt es halt, aber eigentlich sollte man sich nicht die Ausnahmen merken, sondern lieber die 95%, da ist man auf der sicheren Seite. Die Ausnahmen sind der Steinpilz, den kann man als Carpaccio zum Beispiel sich zubereiten, der Champignon. Und wenn man sich schon die auch erkennt, dann wären das die Sprödblätter, da gehören die Täublinge und die Reizgar dazu. Also die Milchlinge auch. Aber wenn man die letzten drei schon nicht kennt, sind wir schon wieder deutlich bei den 98%. Also unbedingt erwärmen.
Also wir reden gleich über die richtige Zubereitung und sind gespannt, was du uns darüber dann erzählen kannst. Gleich gibt's mehr darüber.
Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von Rapunzel Naturkost, dem Bio-Pionier aus Legau. Kaffeeklatsch trifft Kaffeekompetenz. Besucht unsere Schauerösterei in Legau und erlebt, wie aus Kaffee Heldenkaffee wird. Rapunzel. Wir machen Bio aus Liebe. Seit 1974.
Pilze, das ist das Thema heute im Allgäu-Hit Kaffeeklatsch. Rainer Konefka bei uns zu Gast. Rainer, jetzt mal ganz ehrlich, die Frage muss jetzt irgendwann kommen. Wie viele giftige Pilze gibt es und wie viele nicht so giftige Pilze gibt es? Kann man das noch unterscheiden?
Also auf jeden Fall kann man erstmal ein paar Zahlen in den Raum reinstellen. Also man sagt so ungefähr, es gibt 200 Speisepilze und ungefähr 120 bis 150 giftige Pilze. Diese Zahl ist sehr variabel und zwar deswegen, weil das teilweise auch von den Gebieten abhängig ist, wo die wachsen halt und wer die und wie die zubereitet werden. Also viele Pilze, die bei uns als giftig gelten in Osteuropa als sehr lecker und schmackhaft und nicht als giftig. weil die zum Beispiel eine andere Form der Zubereitung haben. Das heißt, wenn zum Beispiel Siliere, das ist eine Art Sauerkrautzubereitung. Und dadurch werden manche Pilze also genießbar und sogar wohlschmeckend, die bei uns wahnsinnig scharf sind oder teilweise sogar giftig sind. Deswegen sind die Zahlen sehr, sehr unterschiedlich.
Das heißt, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre, ich kann mich nicht nur beim Essen vergiften, also ich kann jetzt zum Beispiel auch bei der Zubereitung mir Vergiftungen zuziehen.
Also wir hatten ja vorhin ganz kurz den Korb genannt. Also die häufigste Pilzvergiftung ist die sekundäre, das ist die Eiweißvergiftung. Deswegen, der Korb ist nicht nur stilistisch wichtig, sondern inhaltlich. Die zweite Sache ist halt, bei der Zubereitung sollte man schon wissen, was bei dem Pilz drin ist. Also beim Champignon muss man es nicht machen, halt, aber zum Beispiel isst man den leckeren Perlpilz, was kein Einsteigerpilz ist, ganz wichtig nochmal, und gart den nicht besonders gut durch, dann ist der sehr, sehr giftig. Oder es gibt Gifte halt, zum Beispiel bei der Frühjahrsleuchel, die heutzutage als Giftpilz geführt wird, oder beim riesigen Goldschüppling, da ist es so, die haben, also der letztgenannte, der hat zum Beispiel Blausäure drin und die muss ab, die ist löslich, die löst sich dann auf halt, die muss abgasen können. Und wenn man das nicht weiß, dass der entsprechend durchgegart wird oder dass man dem in dem Wasserdampf vom Kochen, dass man den nicht einatmen sollte, sondern eine gut durchlüftete Küche hat, dann kann man sich alleine an dem Wasserdampf vergiften.
Vergiftungen sind unterschiedlich. Ich werde nicht gleich immer, denke ich, sterben daran. Wird wahrscheinlich auch manchmal der Magen ausgepumpt dann.
Es ist so, dass ungefähr 10, 15 von den 120 Pilzen tödlich giftig sein können. Das wären teilweise jetzt mehr. Also in den 50er Jahren hat man erst herausgefunden, dass einige Pilzarten, das sind Schleierlinge, dass die schwer giftig sind, tödlich giftig teilweise auch, da die damals auch heutzutage noch eine Inkubationszeit bis zu 2 Wochen haben, sind die Leute jahrhundertelang gestorben, bloß keiner ist auf die Pilze gekommen. Und das hat man erst in den 50er Jahren rausbekommen. Also es gibt viele, viele giftige Vertreter.
Wäre natürlich noch eine wichtige Frage, bevor wir jetzt wieder Musik hören. Wo bewahrt man Pilze am besten auf und wie lange kann man sie aufbewahren?
Also die Frage ist, ob man die frisch gesammelt aufbewahren möchte oder schon verarbeitet.
Also ich sag mal frisch gesammelt.
Ja, also ich würde vorschlagen, so schnell wie möglich zu verbrauchen. Wenn nicht, halt an einen kühlen, lüftigen Ort packen und vielleicht mit ein bisschen Abstand halt darüber irgendwie ein feuchtes Leinentuch, das aber nicht aufliegt. Aber am nächsten Tag sollte die schon verbraucht werden.
Okay, gleich reden wir weiter mit dir. Jetzt gibt's erst noch ein bisschen Musik. 30 Seconds to Mars und Seasons. Wir haben heute Morgen im Allgäu Kaffeeklatsch schon Pilze probiert. Er hat Pilze mitgebracht. Du hast auch eine ganze Menge Pilze Bilder mitgebracht. Sind auch ganz interessant. Aber jetzt mal ganz ehrlich auf die Bilder auch zu sprechen zu kommen. Wenn du unterwegs bist, und du bist ja viel unterwegs, gerade auch zum Pilze sammeln, kommt es da auch bei dir noch vor, dass du Pilze findest, wo du sagst, oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher, und wie reagierst du dann?
Also erstmal, ich bin mir sicher, dass ich mir nie sicher sein möchte. Also man sollte natürlich wirklich ohne Frage ein fundiertes Wissen haben, aber das beinhaltet halt auch, dass man deutlich auch an seine Grenzen stößt, auch als Pilzsachverständiger. Und mir ist es sehr, sehr wichtig halt, dass wenn wir im Wald sind, also und ich gebe zum Beispiel Führungen, Wanderungen oder wie auch immer, dass auch die Leute sehen halt, das könnte der und der sein, aber wir können es hier nicht bestimmen, stehen lassen. Auch wenn ich eine starke Tendenz habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher stehen lassen.
Okay, du hast gerade gesagt, du wirst auch oft als Sachverständiger zu Rate gezogen. Mit welchen speziellen Fragen kommen da gerade auch die Menschen, gerade auch bei den Führungen, die du machst?
Also es gibt so 2 Gruppen, einfach so die Pilzinteressierten. Da geht es eigentlich erstmal darum, dass die das Interesse ist ja schon geweckt. B, dass sie einen bisschen anderen Zugang dazu bekommen. Und da ist es mir zum Beispiel wichtig, ich nenne es immer positive Verunsicherung, dass sie viele Informationen haben, sich gar nicht alles merken sollen, sondern die Geschichten und Bilder dahinter. Und wenn die dann sagen, halt, was hat er jetzt erzählt, halt über Morchel und Lorchel, kann ich immer so schwer unterstellen. Ach, hat er da nicht gesagt, wenn du über eine Morchel, hier habe ich auch das Bild, wenn du da über eine Meuchel Honig gießen würde, dann wäre der Honig in diesen Gruben, würde drin bleiben, wie in der Bienenwabe. Macht man das Gleiche, über eine Leuchel fließt alles ab. Und so solche Bilder, dass man sich denn, das ist kein faktisches Wissen, sondern das sind eher Bilder und dadurch kann man sich dann wieder besser an das Thema ranarbeiten.
Gibt es bei euch einen Schlachtruf? Man kennt ja viele Schlachtrufe, zum Beispiel Petri Heil beim Angeln, Glück auf beim Jagen, glaube ich, ne?
Ja, also es ist so, ich hatte eine kleine lustige Geschichte, ich fasse sie kurz, mich hatte einer genau danach gefragt und ich konnte nicht darauf antworten und bei der Verabschiedung hat er dann zu mir gesagt, ach wissen Sie was, ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Und ich finde, das ist als Pilzsachverständiger oder als Pilzinteressierter oder Sammler ein toller Gruß.
Tolle Abschlussworte. Rainer Konefka war heute bei uns zu Gast im Allgäuer Kaffeeklatsch. Wir sagen vielen, vielen Dank und wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute und viel Erfolg beim Pilze sammeln.
Ja, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von Rapunzel Naturkost, dem Bio-Pionier aus Legau. Kaffeeklatsch trifft Kaffeekompetenz. Besucht unsere Schaurösterei in Legau und erlebt, wie aus Kaffee Heldenkaffee wird. Rapunzel. Wir machen Bio aus Liebe seit 1974.